Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
In den 80er Jahren zu enden drohte. Bis ihr Leben losging, sollte es noch etliche weitere zähe Jahre dauern, in denen es scheinen sollte, als ob es zu Ende wäre, bevor es begonnen hatte. Judith gehörte zu denen danach. Das große Fest der Revolution war vorbei und damit der Glaube, dass alles immer besser werden würde. Dieser Glaube einte, ohne dass sie es wussten, die verfeindeten Generationen ihrer Eltern, der fleißigen Kinder des Krieges, des Hungers und des Schweigens und die der jungen Lehrer, die wütend von den Universitäten an die Schulen geströmt waren, um den Kindern die Zukunft zu bringen. Frei von Fesseln, frei zur Lust, frei für den Frieden. Dazu brauche man nur zu reden, meinten sie, und alles würde gut. Und wenn nicht, dann müsse man eben kämpfen für den Frieden, notfalls mit Gewalt. Wenn nur der Staat, die Kirche, die Regeln und die Hierarchien niedergerissen sein würden, würde alles gut werden, glaubten die Lehrer mit den langen Haaren und lauten Hoffnungen. Judith war nur allzu bereit, ihnen zu vertrauen. Es wurde aufgerüstet. Osten und Westen, Gleichheit und Freiheit standen einander unversöhnlich gegenüber. Der Osten, stolz und starr wie Beton, der Westen, überheblich und flink, auf der Überholspur seiner selbst. Bald wollte der Wald sterben. Kurze Zeit später sollten ihre jungen Lehrer sie hohnlachen. Obwohl sie im Jahrzehnt der sexuellen Befreiung geboren worden waren, sollte es für sie vorbei sein mit der wilden Liebe. Eine Seuche stand am Horizont, ein Loch tat sich auf im Himmel, durch das die Sonne ungefiltert in ihre Haut brannte. Make love, not war, wurde heruntergebrochen auf Petting statt Pershing. Sie schützten sich mit Sonnencreme. Sie waren nicht mehr immun gegen Kritik, so wie ihre jungen, wütenden Lehrer. Sie waren geschwächt. Sie waren frei, aber sie wussten nicht mehr, wozu. No Future wurde zu ihrem Slogan. Aber wer keine Zukunft hat, hat auch keine Gegenwart. Sie sollten erst spät Kinder bekommen, zumindest jene von ihnen, die durchgehalten hatten, die sich durchgerungen hatten, Platz zu nehmen in einem Leben, das weder dem entsprach, was ihnen versprochen worden war, noch dem, wovor sie gewarnt worden waren. Fleiß und Wut brachten einen nirgendwo hin, denn Jobs und Pensionen hatten sich verflüchtigt. In 5 Jahren sollte der erste grüne Minister in Turnschuhen sein Amt antreten, um die Wälder und die Freiheit zu retten. Er endete als Lobbyist für die Autoindustrie. Der dicke Kanzler, über den man so wohlfeil spotten, der Boss der Bosse, den man so herrlich hassen konnte, schrieb sich nicht nur erfolgreich die Rettung des deutschen Waldes auf die Fahnen, sondern durfte sich später auch den Fall des Eisernen Vorhangs ans Revers heften. Während Judith sich auf die Reifeprüfung vorbereiten sollte, sollte der russische Reaktor in die Luft gehen. Atomkraft? Nein, danke. Die Buttons hatten nichts genutzt. Es sollte eintreten, wovor sie sich am meisten gefürchtet hatten. Es sollte eintreten, was die Lehrer prophezeit und von dem die Eltern gesagt hatten, dass es nie eintreten würde. Ihr Leben sollte zu Ende sein, bevor es begonnen hatte. Um 3 Jahre später erst richtig anzufangen. Judith sollte sich ins Abenteuer des Denkens stürzen, um dieser Realität beizukommen. Oder um ihr zu entfliehen?
Vielen Dank, dass dieses Buch beginnt, eigentlich ganz untypisch, weil es eine Art Kurzfassung, eine Art Zusammenfassung am Beginn gibt. Und wenn du das jetzt so liest, könnte man ja glauben, das ist eine wirklich deprimierende Geschichte, weil hier alle bedrückenden Themen des Jahrzehnts zur Sprache kommen. Es ist aber ja nicht wirklich das Buch eines Jahrzehnts. Das Jahrzehnt ist die Folie, auf der du erzählst, aber es ist ja weder die Nostalgie dieses Jahrzehnts mit den ausufernden Schulterpolstern und den hässlichen Frisuren, sondern du hast das ja aus einem in der Jetztzeit lebend geschrieben, aus einem guten aktuellen Grund.
Genau. Also erstens war es für mich die Herausforderung. Ich hoffe, ich glaube, das ist auch gelungen, über ein Jahrzehnt mit diesen schwierigen Themen zu fragen, ohne einen Depri-Roman vorzulegen. So wird es nicht sein. Das werden Sie dann auch sehen bei der zweiten Stelle, die ich versuche zu lesen. Der Grund für mich, mich mit den 80er Jahren zu befassen, war natürlich erstens ein autobiografischer, weil ich selbst in den 80er Jahren aufgewachsen bin und die Prägungen, die man so zwischen 13 und 23 erfährt, doch sehr also prägend fürs Leben sind. Und der zweite Grund war, dass vieles, was jetzt passiert, mich auch an die 80er Jahre erinnert. Obwohl man denkt, das ist ja jetzt wirklich schon lang her, 80er Jahre, 30 Jahre, Tschernobyl war ja vor 2 Jahren. Aber was mich am meisten beschäftigt hat als Jugendliche, waren diese Weltuntergangsprophezeiungen. Waldsterben, AIDS, Tschernobyl, das wurde von vielen populären Büchern aufgegriffen. Das war Cover im Spiegel, der Wald stirbt. Und diese Weltuntergangsprophezeiungen haben mich damals als Jugendliche sehr unmittelbar betroffen. Also ich habe das 1:1 Wort für Wort geglaubt. Das war ja auch so, ich habe diese Sachen natürlich jetzt nachgelesen. Ich habe, glaube ich, nicht mit 13 den Spiegelartikel selbst gelesen. Aber es war für mich sehr erstaunlich, das nachzulesen und zu lesen, dass damals sich alle Wissenschaftler einig waren, Deutschland, Norwegen, Frankreich, Kanada, USA, dass es mit dem Wald, also da ist nie von Jahrzehnten geredet worden, sondern da hieß es immer, in 2 Jahren ist die Hälfte gestorben und in 4 Jahren dann ist dann nur noch ein Viertel vom Wald da ist und in den Alpen wird es ganz schlimm sein und wer jetzt mal nochmal wandern gehen will, soll das nächstes Frühjahr machen. Und sowas kann einem schon ganz schön die Jugend verderben und wie bei meiner Heldin war es auch bei mir so, dass ich, als ich dann mitten im Abi gesteckt bin, ist dann Tschernobyl in die Luft gegangen und das schien dann natürlich als die Bestätigung von allem, was alle immer befürchtet oder geleugnet haben. Warum ich heute darüber nachdenke, ist, dass wenn ich heute diese Katastrophenmeldungen lese, also vor allem apokalyptische, von denen die Zeitungen ja wieder voll sind, das betrifft jetzt primär den Klimawandel, aber Fukushima und so weiter sind ja da auch dabei, wo ich mich erstens wundere, dass ich da jetzt nicht mehr so stark leide wie damals. Da frage ich mich dann, ob ich schon so abgebrüht bin. Was vielleicht zum Teil stimmt, aber andererseits ist es ja auch so, dass die Welt eben damals nicht untergegangen ist und deswegen heißt ja der Roman auch Bevor die Welt unterging. Und nimmt eine doppelte Perspektive ein, indem er eben von diesen Jugendlichen erzählt, die in dieser Zeit, wo die Eltern die ganze Zeit gesagt haben, ja, ihr habt so gut wie ihr habt, hat es noch nie jemand gesagt, wir haben Frieden, wir haben Sicherheit, wir haben Wohlstand, was habt ihr denn überhaupt? Und für uns sah das von innen aber ganz anders aus. Und ich kann mir vorstellen, dass heutige Jugendliche, die diese Prophezeiungen lesen mit Klimawandel und so weiter, also falls man in Romanen Zielgruppen haben kann, waren die meine zweite geheime Zielgruppe, weil es gibt so eine gewisse Angstlust an diesen Untergangsprophezeiungen, die Jugendlichen ja auch ganz schön die Jugend versauen kann, wenn man das mal salopp ausdrückt. Und da gibt es diese dunklen Gurus in den 80er Jahren, da werden sich vielleicht manche von Ihnen noch erinnern. Gab es den Heumer von Dietfurt, der tritt in meinem Roman auf als Liedhelm von Dillingen. und der hat dieses Buch, also ein Bestseller Mitte der 80er Jahre, So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen, es ist soweit, und da war, da stand auch drin, dass es eigentlich aus ist sie binnen 1, 2, 3, 4 Jahren. Und der ist damals auch konfrontiert worden mit diesem Vorwurf, der ja was an sich hat, die Jugend zu verängstigen, worauf er gekontert hat, naja, also wenn es eine reale Gefahr gibt, keine Angst zu haben, ist auch die falsche Sache. So, das heißt, es ist eigentlich eine zweischneidige Geschichte mit diesen Weltuntergangsprophezeiungen, weil damals ja auch aufgrund dieser Prophezeiungen einiges passiert ist, von wegen Katalysatoren und so weiter, sodass man auch nicht sagen kann, bitte sagt den Jugendlichen, es ist alles Friede, Freude und Eierkuchen.
Ich habe den Roman so gelesen, dass er uns erzählt, dass Gewissheiten trügerisch sind. Denn diese Untergangsängste damals waren ja nicht die Ängste von ein paar Verrückten, sondern das war ja ein Gemeinplatz. Alle haben das gegeben. Also ich bin etwas älter als du und ich kann mich erinnern an all die Cover vom Spiegel mit den Fotobeweisen des sauren Regens und die kaputten Wälder in der Tschechoslowakei, und die kommen jetzt irgendwie nach Deutschland und Österreich, diese Wälder, und das geht alles dem Ende zu. Und die besondere Qualität ist, dass du hättest ja einen Roman schreiben können, wo du dich lustig machst darüber, und sagst, also diese Ängste sind idiotisch gewesen, weil wir wissen, wir leben heute noch. Und das wäre aber der falsche Schluss. Denn natürlich ist die Erde ja und unsere Existenz und die individuelle Existenz tatsächlich immer bedroht. Und die, sozusagen die Gruppe, die das alles am stärksten spürt, und das ist die Qualität dieses Romans, sind Heranwachsende, weil sie am empfindsamsten sind, weil sie wahrscheinlich auch am moralischsten empfinden.
Man hat sein Leben noch vor sich und denkt, die alten Herren und Damen, die können gut prassen, weil die haben eh nur noch 10 Jahre und ich will noch 80 Jahre leben.
Und insofern glaube ich, dass dieser Roman ermutigend ist, weil er zeigt, man kann das überleben, diese Ängste. Und gleichzeitig ist aber auch ein Hinweis darauf, die Sorgen, zu denen Jugendliche neigen, also all diese Fantasien der Probleme, die auf einen zukommen, auch ernst zu nehmen, denn die sind ja bestimmend. Aber das ist natürlich nur eine Ebene des Romans. Es ist ein Roman, wo es um Freundschaft und Verrat und um Liebe geht und um Rebellion in der Familie, denn das kommt ja alles noch dazu, dass alle diese Fragestellungen, auch die politischen, sich ja natürlich auch zwischen den Generationen abspielen, weil die Eltern stehen, und das ist wohl seit Jahrtausenden so, die Eltern stehen natürlich für den Status quo und die Jugend steht für die Optionen, die bereitstehen. Mhm. Magst du vielleicht etwas lesen noch einmal?
Genau. Also was ich noch hinzufügen wollte, ist, wenn es darum geht, eben, dass die Zukunft ungewiss ist, das ja ein Subthema von dem Roman ist. Da fand ich am schönsten von den bisherigen Rezensionen, hat ein Rezensent geschrieben, dass es eigentlich ein Anti-Erziehungsroman ist, weil auch in den Lebensläufen, also da geht es nicht nur um Judith, sondern um ihre ganze Clique, das ist ein ganzes Bündel von Leute. Und am Schluss im Abspann des Romans erfährt man, was aus all diesen Leuten geworden ist. Und bei niemand ist es so geworden, wie er oder sie es für gewiss gehalten hatte oder wie man es als Leser für gewiss halten würde, wie diejenige Person sich entwickeln würde. Deswegen hat mich dieses Thema eben nicht nur politisch beschäftigt, sondern auch von den Lebensläufen her. Also diese 80er Jahre geben mir nur einen Hintergrund für einen Roman mit einer Clique, mit Liebesgeschichten und Verrat ab. Und ich lese Ihnen davon jetzt noch ein paar Ausschnitte. Ja, der Roman ist so aufgebaut, dass man in zwei Jahresschritten durch die 80er Jahre geht. Den Vorspann habe ich schon gelesen, 1979, und dann geht es 1980, 82 und 86, wobei 86 das größte Kapitel ist, eben der Reaktorunfall von Tschernobyl. Ich lese Ihnen aber eher was aus dem Anfang vor. Nicht ganz aus dem Anfang, sondern 1982 Kapitel. Der Wald begann wenige Meter hinter ihrem Haus, auf dessen Dach Judith soeben zum ersten Mal geklettert war. Sein gesundes, sattes Grün sandte eine missverständliche Botschaft. Denn der Wald starb. Nur sah man davon nichts. Sein Untergang sollte in aller Stille vor sich gehen. Das stand in dem Artikel, den der Geographielehrer mitgebracht hatte. Der Geographielehrer mit dem Vollbart und den großen Schweißflecken unter den Achseln, genannt Georg oder der Heilige Georg, in dessen Unterricht sie unter dem Tisch stricken durften, hatte gemeint, sie sollten protestieren. Und zwar laut. Denn der Wald konnte nicht rufen. Man konnte nur in ihn hineinrufen. Mit dem Wald, aber das wusste Judith noch nicht, würden die Protestierer ein großes Echo erzeugen. Der Geographielehrer würde zusammen mit dem Biologielehrer marschieren, der zwar kein Nazi war, aber gerne davon erzählte, wie er bei der Hitlerjugend durch Klettern auf Bäume und Schwimmen im eiskalten Fluss abgehärtet worden war. Sie nannten ihn Häuptling Kalter Fluss, aber davon durfte er natürlich nichts wissen, während der heilige Georg seinen Spitznamen kannte und offenbar auch genoss. Heute konnte man in den Flüssen nicht mehr schwimmen, selbst wenn man es gewollt hätte. Dass das schlimm war, darin waren sich der Geographielehrer und der Biologielehrer einig, obwohl sie einander sonst nicht ausstehen konnten. Der Wald würde die Deutschen einigen, aber einstweilen bedeutete sein Sterben für Judith bloß, dass sie sich alleine fühlte. Eine Bedrohung. Begonnen hat es mit dem Magazin, das Spiegel hieß, auch so etwas wie ein Echo. Georg hatte gleich 3 Ausgaben des Magazins auf dem Lehrerpult liegen lassen, zur Ansicht bis zur nächsten Stunde. Auf dem Cover des ersten Magazins ragten schwarze Schlote, aus denen rötlicher Rauch stieg, über einem grazilen Fichtenwald empor. Saurer Regen über Deutschland, der Wald stirbt, lautete die Schlagzeile. Auf dem zweiten war ein Polizist mit Schutzhelm abgebildet, unter dem stand Polizei, Schläger oder Prügelknaben. Das dritte hatte die Mode, Droge, Astrologie zum Thema. Auch in den beiden letzten ging es um den Wald. Judith hatte gleich in der Schule angefangen, den ersten Artikel zu lesen und das Heft mit nach Hause genommen. Am nächsten Tag hatte sie auch noch die beiden Folgehefte mitgenommen, in denen die Geschichte fortgesetzt wurde. Sie hatte auch den zweiten Artikel ganz durchgelesen, obwohl er sehr lang und schwer zu verstehen war. Beim dritten hatte sie irgendwann aufgegeben. Sie hatte es trotzdem verstanden. Der Wald verkreiste und das Ökosystem brach zusammen. Die ersten großen Wälder würden schon in den nächsten 5 Jahren sterben, sagte ein Professor, der es wissen musste. Der satanische Stoff, der alles zerstörte, hieß saurer Regen. Die Flüsse waren Kloaken, aber die Bäche, die makellos erscheinenden Bäche, waren auch kaputt. In ihnen gab es fast keine Fische mehr. Judith versuchte es zu denken. War das, was man nicht sah, realer als das, was man sah? Und worauf konnte man sich dann noch verlassen? Durch die Dachluke schwoll Musik herauf, mit trompetenähnlichen Klängen, die nicht schmetterten, sondern an Judiths Herzen zogen, nein, sogen. Auf dem Dach, über den Dingen und sogar über den Bäumen thronend, konnte man besser nachdenken. Judith konnte sogar den roten Turm der Stadtkirche sehen. Es schien ihr, als wäre das Rattern der Züge noch nie so laut gewesen. Das Dach war warm von der Sonne und ihr Herz wurde abwechselnd zusammengezogen und dann jäh auseinandergepresst, sodass es sich mit pochendem Blut füllte. Zusammengezogen, weil sie an den Satz dachte, im Jahr 2000 werden wir keine Straßenbäume mehr in den Städten haben. Im Jahr 2000 würde Judith alt sein, aber sie würde vielleicht Kinder haben. Auf dem Cover der Platte gaben einander 2 Männer die Hand. Ein Mann brannte, so wie ihr Herz. Sie war mit Anders verabredet. Anders, der so sanft und rebellisch war, der blonde, lange Haare und kastanienbraune Augen hatte und ihren Körper gleichzeitig heiß und kalt werden ließ, auch wenn er nicht da war. Anders der Schwarm aller Mädchen. Er hatte ihr am Mittwoch gestanden, dass er sie mochte. Heute war Freitag. Sie würde ihn gleich später treffen. Ach so? Ich dachte, du magst alle Mädchen, hatte sie ängstlich und zugleich forsch herausgebracht. Nein, hatte er gesagt und ihr dabei ruhig in die Augen geschaut. Ich mag speziell dich. Sie hatte Anders schon lange beobachtet, wie er tanzte und dabei seine schlaksigen Glieder lässig um sich warf, wie er, einer plötzlichen Eingebung folgend, in die Knie ging, die Hüften seitwärts schwang und sich wieder emporschnellen ließ. Sein Gesicht lächelte dabei ohne Unterbrechung, aber so, als ob er davon nichts merken würde. Er sah aus, als ob er für sich alleine tanzte, nicht für die anderen, so wie die meisten auf der Tanzfläche, die heimlich Blicke aufs Stufenpodest warfen oder es bewusst ignorierten, denn dort saßen die anderen, die Feiglinge und Juroren, die Unsicheren, die nur so taten, als ob sie tanzten, versuchten nirgends anzustoßen, während sie von einem Fuß auf den anderen trippelten, mit steifen Hüften und in sich gewandten Blicken. Anders tanzte, wie man nur tanzen konnte, wenn es keine Regeln gab. Wie man nur tanzen konnte, wenn man nicht dachte. Judith sollte Anders 3 weitere Monate lang beobachten, bis sie sich zum ersten Mal auf die Tanzfläche trauen würde. Sie würde tanzen wie er und sich dennoch zum ersten Mal frei fühlen. Sie würde tanzen, bis sie ihren Kopf nicht mehr spürte, nur noch die Glieder, die taten, was sie wollte, und doch der Musik gehorchten, in ihren Rhythmus schlüpften und hüpften vor Freude. Judith würde ihren Kopf schütteln, bis die Bilder verschwammen und sie sich zum ersten Mal mit Leben füllte. Sich eins mit dem Leben fühlte. Was immer das war, das Leben. Tanzen war wie Drogen, nur besser. Ja, und zum Abschluss lese ich noch anderthalb Seiten, wo ein bisschen klar wird, wie die große Welt sich in der kleinen Fußgängerzone der kleinen mitteldeutschen Stadt abbildet und wo ein kleiner Exkurs in die Kulturgeschichte der Kommunikation vielleicht diejenigen von Ihnen, die auch in den 80er Jahren schon auf der Welt war, sich daran erinnern, wie man mit Telefonzellen gekämpft hat, und diejenigen, die damals noch nicht auf der Welt war, einen kleinen kulturtheoretischen Exkurs darüber erhalten, einen kleinen komischen. Ja, sie hat sich mit Anders getroffen und sie sind jetzt in der Fußgängerzone, wo man halt eben so rumgelungert ist und versucht hat, irgendwas zu erleben. Anders schlug vor, zur alten Mühle zu gehen, dem Café am unteren Ende der Fußgängerzone, in dem sich die Langhaarigen trafen, während die Popper mit den Seitenscheiteln und himmelblauen Pullovern sowie Birte ins Le Crocodile am oberen Ende der Fußgängerzone pilgerten. Zwei Fraktionen, die glaubten, die Welt unter sich aufteilen zu können, so wie die große Politik die Welt aufgeteilt und dazwischen eine unüberwindliche Mauer gebaut hatte. Eine Mauer aus Überzeugungen, die die Gegenseite allein durch ihre Existenz bedrohten und ihr gleichzeitig die Daseinsberechtigung gaben. Freiheit und Gleichheit hießen die Waffen auf der Weltbühne. Angepasstheit am Ende und Aufmüpfigkeit am Anfang der Fußgängerzone in der kleinen Stadt am Fuße der Weinberge. Hier Karottenhosen und himmelblauer Maschinenstrick, mit Ärmeln nach vorne lässig über die Schulter gehängt, da weinrote Kratzewolle mit unregelmäßigen Maschen und mit zu großen Nadeln ohne Anleitung selbst zu Pullovern zusammengeschustert, die knielang und bauchig über Röcken mit kleinen Spiegeln und großen Volants herabhingen. Oder über selbstgefärbten Latzhosen mit gebartigten Unterhemden getragen wurden. In der alten Mühle war niemand, den sie kannten. Außerdem hätten sie sowieso kein Geld gehabt und sich zu dritt an einem Getränk festhalten müssen. Was anders genoss, wie er sagt, gestand, denn Konsum sei blöd. Während Judith schon beim Gedanken an die strengen Blicke der Kellnerin und ihr mürrisches »Nur heute versteht ihr nur ausnahmsweise« innerlich das weitersuchte. Ella verabschiedete sich, weil sie am nächsten Tag eine Mathearbeit schrieb. Judith und Anders gingen zu der Telefonzelle an der alten Brücke, um zu fragen, ob Nosso schon nach Hause gekommen sei, stellten aber fest, dass sie keine 10 Pfennigstücke hatten. Anders ging los, um irgendwo Geld zu wechseln. Judith setzte sich auf die Mauer. Sie hielt einen Jungen aus ihrer Klasse an, der ebenfalls kein Geld dabei hatte. Da kam schon Anders zurück mit 3 Zehnern, die er geschnorrt hatte. Sie steckten 2 davon in den Schlitz, aber der Zähler reagierte nicht. Judith hängte den Hörer wieder zurück, aber es kam nur 1 Zehner unten heraus. Sie ließ sich von Anders einen neuen geben und warf ihn ein. Der Zähler reagierte nicht. Der Zehner kam auch nicht wieder unten heraus. Judith schlug gegen den Kasten. Nichts. Als Anders gegen den Kasten haute, rasselte es und 4 Zehner kamen heraus. Sie warfen sie noch einmal ein und als der Zähler wieder nicht reagierte, schlug Anders noch einmal gegen den Kasten und wieder kamen 4 Zehner heraus. Sie sahen sich an und lachten. Die Maschine war dumm. Aber gerade das war lustig. Nach einem weiteren Fehlversuch pustete Anders in den Schlitz und wieder rasselte es. Judith und Anders lachten schallend und immer lauter und pusteten so lange weiter, bis nichts mehr herauskam. Sie besaßen 13 Zehner, aber telefoniert hatten sie nicht. So war das Leben. Es kam immer anders, als man dachte. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, Kirstin Breitenfellner. Hinter dieser Wand ist ein Büchertisch und Kirstin ist sicher gern bereit, Ihnen Bücher zu signieren, wenn Sie sie erwerben. Wenn Sie das nicht tun, dann merken Sie sich es und kaufen Sie es bei Ihrer Buchhandlung. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.